Deutschlandfunk.
10 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Nach dem Aus der Ampelkoalition wird Bundeskanzler Scholz heute im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Die Akzeptanz zur Demokratie in Deutschland geht zurück. In Brüssel spricht US-Außenminister Blinken mit NATO- und EU-Vertretern über weitere Hilfen für die Ukraine. Die Meldungen im Einzelnen. Bundeskanzler Scholz gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur aktuellen Lage ab. Dabei dürfte es auch um die Neuwahl des Bundestags und die Vertrauensfrage des Kanzlers gehen. Zuletzt hatte es Streit um die Terminierung gegeben. Gestern einigten sich die Fraktionen von SPD und Union auf den 23. Februar als Datum für die Neuwahl. Auf Scholz' Rede folgt eine 2-stündige Aussprache, in der unter anderem der CDU-Vorsitzende Merz das Wort ergreifen will. Im Gegensatz zu ursprünglichen Forderungen der Opposition wird der Kanzler in dieser Sitzung des Bundestags allerdings noch nicht die Vertrauensfrage stellen. Dies soll nun am 16. Dezember geschehen. Bundespräsident Steinmeier ließ mitteilen, er halte den vereinbarten Zeitplan für realistisch. Zuvor hatte er die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und Union zu einem Gespräch empfangen. Nach der Forderung von Vizekanzler Habeck nach einem neuen Sondervermögen für die Bundeswehr hat sich die Wehrbeauftragte des Bundestages Högel zurückhaltend geäußert. Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, es müsse jetzt geschaut werden, welche Mehrheiten im Bundestag noch möglich seien. Es werde unter Hochdruck verhandelt. Ob aber ein großes Vorhaben wie ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr noch möglich sei, wisse sie nicht. Högel forderte eine solide Ausstattung der Bundeswehr. Ob das aber aus einem laufenden Haushalt oder über ein Sondervermögen geregelt werde, müsse der neue Bundestag entscheiden. Als Wehrbeauftragte mische sie sich da nicht ein. Habeck hatte am Wochenende eine neue Finanzierung der Bundeswehr gefordert. Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die Mittel des bisherigen Sondervermögens seien 2027 aufgebraucht. Für ein neues Sondervermögen sei eine 2-Drittel-Mehrheit im Parlament nötig. Nach der Bundestagswahl könnten AfD und BSW jedoch eine Sperrminorität bilden. Die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland hat abgenommen. Dies geht aus einer Untersuchung der Universität Leipzig in Kooperation mit der Otto-Brenner-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung hervor. Demnach findet die Demokratie, wie sie in Deutschland gestaltet wird, nur noch bei 42% der Befragten Anklang. Im Jahr 2022 waren es noch 58%. Vor allem in Ostdeutschland sinke die Akzeptanz rapide, hieß es. Im Westen nahm die Zustimmung zu ausländerfeindlichen Aussagen zu. Dort stieg der Anteil der Menschen mit einem geschlossenen, ausländerfeindlichen Weltbild von knapp 13 auf rund 19%. In Ostdeutschland liegt der Wert aktuell bei 31,5%. Co-Studienleiter Brähler erklärte, die Ausländerfeindlichkeit habe sich zu einem bundesweit geteilten Ressentiment entwickelt. Die sogenannte Leipziger Autoritarismus-Studie wird seit 2002 regelmäßig durchgeführt. Sie erfasst die Einstellungen der Bevölkerung zu autoritären und demokratiefeindlichen Tendenzen. Befragt wurden für die repräsentative Stichprobe 2500 Menschen in Ost- und Westdeutschland. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt am Nachmittag sein Jahresgutachten vor. Erwartet wird, dass die sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose für dieses und das kommende Jahr senken. Im Mai hatte der 5-köpfige Rat ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2% im laufenden Jahr und 0,9% im kommenden Jahr erwartet. Die Bundesregierung hatte ihre Konjunkturprognose bereits im Oktober gesenkt. Sie rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2%. US-Außenminister Blinken hat eine Reaktion auf den Einsatz nordkoreanischer Truppen im Krieg gegen die Ukraine angekündigt. Am Rande eines Treffens mit Vertretern von NATO und EU in Brüssel sagte er, die nordkoreanischen Soldaten seien jetzt auf dem Schlachtfeld im Einsatz. Dieses neue Element im Ukraine-Krieg erfordere eine entschlossene Antwort, die man auch geben wolle. Bei dem Gespräch unter anderem mit NATO-Generalsekretär Rutte sollte darüber gesprochen werden, wie das von Russland angegriffene Land stärker unterstützt werden kann. Hintergrund ist, dass die US-Militärhilfen für die Ukraine nach dem Amtsantritt von Präsident Trump im Januar zur Disposition stehen. Rutte hatte gestern zu zusätzlicher Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland aufgerufen. Es gehe darum, den Lauf des Konflikts zu ändern und die Kosten für Putin und dessen autoritäre Freunde zu erhöhen, sagte Rutte in Paris. In der russischen Grenzregion Kursk sind nach US-Angaben inzwischen mehr als 10.000 nordkoreanische Soldaten an der Seite russischer Soldaten an Kampfhandlungen beteiligt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von der russischen Armee mit Raketen und Drohnen angegriffen worden. Es waren Explosionen zu hören. Die Menschen wurden von den Behörden aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Über mögliche Opfer und Schäden wurde zunächst nichts mitgeteilt. Es war der erste Raketenangriff auf die Hauptstadt seit August. Kiew wurde seitdem aber immer wieder mit Drohnen attackiert. Die ukrainische Armee erklärte, in der vergangenen Nacht insgesamt 4 von 6 russischen Raketen sowie 37 Drohnen in der Luft abgefangen zu haben. Welche Regionen betroffen waren, wurde nicht mitgeteilt. In den USA soll der Milliardär Musk für den künftigen Präsidenten Trump eine Abteilung für effizientes Regieren leiten. Musk werde gemeinsam mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Ramaswamy in Führung der dafür geschaffenen Behörde übernehmen, teilte Trump mit. Die beiden sollen den Weg ebnen, um Regierungsbürokratie abzubauen, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und Bundesbehörden umzustrukturieren. Musk hatte Trump im Wahlkampf unterstützt. Neuer US-Verteidigungsminister soll der Militärveteran und Moderator des konservativen Fernsehsenders Fox News Hexeth werden. Als Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA ist der frühere US-Geheimdienstkoordinator Radcliffe vorgesehen. South Dakotas Gouverneurin Naum soll künftig Heimatschutzministerin werden. Zuvor war unter anderem bekannt geworden, dass der republikanische Senator aus Florida, Rubio, neuer US-Außenminister werden soll. Der republikanische Kongressabgeordnete Walz soll den Posten des nationalen Sicherheitsberaters übernehmen. Und hier noch einmal die Übersicht. Nach dem Aus der Ampelkoalition wird Bundeskanzler Scholz heute im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Die Akzeptanz zur Demokratie in Deutschland geht zurück. In Brüssel spricht US-Außenminister Blinken mit NATO- und EU-Vertretern über weitere Hilfen für die Ukraine. Das Wetter: vielfach bedeckt und gebietsweise Regen oder Sprühregen. Im östlichen Bergland oberhalb 600 bis 800 Meter etwas Schnee. Höchstwerte 1 bis 12 Grad. Das waren die Nachrichten.
Heute mit Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Morgen. Es gibt wohl kaum etwas so Einschneidendes wie diese Diagnose. Krebs. Rund 500.000 Menschen in Deutschland bekommen die Diagnose jedes Jahr. Für viele folgt zuerst vielleicht eine Phase der Unsicherheit, dann eine oft schwerwiegende und langwierige Behandlung, verbunden mit großen gesundheitlichen und psychischen Belastungen. Viele Krebspatienten stehen dann aber auch vor finanziellen Herausforderungen. Einerseits bricht das Einkommen weg, andererseits sind da die Zuzahlungen für Behandlungskosten oder Medikamente. Eine Krebserkrankung kann Menschen über die Maßen finanziell belasten. Sie kann auch in Armut führen. Darüber sprechen wir heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Und wir fragen auch, wie lässt sich die finanzielle Not vermeiden? Was müsste sich möglicherweise auch am Gesundheitssystem ändern, damit die gesundheitliche Notlage nicht auch in eine finanzielle, in eine soziale Notlage führt? Heute in der Agenda fragen wir, ob Menschen mit einer Krebsdiagnose zu schlecht abgesichert sind. Armutsrisiko Krebs. Unser Thema. Sie können sich gerne beteiligen. Unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Vom Staat zu wenig abgesichert. Armutsrisiko Krebs. Und folgende Gäste möchte ich in der Runde ganz herzlich begrüßen. Anne Weininger, sie ist Leiterin des Sozialdienstes am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, kurz NCT. Guten Morgen, Frau Weininger.
Guten Morgen.
Und außerdem zugeschaltet ist Hanna Kössler. Sie ist Krebspatientin, alleinerziehende Mutter und sie kann uns gleich aus ihren Erfahrungen schildern. Guten Morgen, Frau Kössler.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Ja, und gleich ebenfalls in dieser Sendung zugeschaltet werden uns Gerd Nettekofen, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Krebshilfe, und Michael Schlander. Er ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Uni Heidelberg und Leiter der Gesundheitsökonomie am Deutschen Krebsforschungszentrum. Zunächst aber möchte ich bei Ihnen gerne beginnen, Frau Kössler, denn Sie können uns aus Ihrer persönlichen Erfahrung schildern. Es war an einem Sommertag, Mitte August, da haben Sie die Diagnose bekommen. Ein Tag, an den Sie sich bestimmt erinnern können.
Ja, absolut. Ich war ja zu einer Biopsie geladen und saß da dann in meinem Büro auf heißen Kohlen und habe den Anruf erwartet und dann hat meine Frauenärztin mich angerufen und hat mir die nicht so sehr schöne Nachricht überbracht. Und da bin ich auch erstmal ganz schön zusammengebrochen, würde ich sagen.
Sie haben eine Brustkrebsdiagnose bekommen und Ich habe eben erzählt, Sie sind alleinerziehende Mutter. Sie haben 4 Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Das heißt, Sie standen dann auch einfach persönlich erstmal natürlich vor dieser Frage, meine Familie, wie geht es da jetzt weiter? Das ist etwas, was natürlich auch über Sie hinaus sozusagen die ganze Familie damit trifft.
Ja, ganz genau. Ich stand ja erstmal auch vor der Herausforderung, wie bringe ich das meinen Kindern bei, ohne ihnen Angst zu machen, obwohl ich eigentlich selber Angst habe, ne? So, und auch ihnen die Sicherheit zu geben, es wird vielleicht ein bisschen ruckeln bei uns in der Familie, es wird mir vielleicht mal schlecht gehen, aber ich werde immer für sie da sein. Ne? Das war so mein größter Wunsch.
Nach dieser ersten Diagnose und nach auch diesem Schock, von dem Sie uns erzählt haben, wie ging es dann weiter? Wie ging es bis heute weiter, bisher?
Ach, es ging dann relativ schnell weiter. Also ich hatte dann gute Unterstützung von Freunden und Familie, also mentalerweise auch durch das Krankenhaus. Ich war dann in der Klinik, wo mir ein Port gesetzt wurde, durch den dann die Chemotherapie läuft. Das war sehr gut. Das lief sehr gut. Ich wurde gut aufgeklärt. Ich wurde gut begleitet. Und es ging alles sehr schnell. Ne? Also es war mir auch wichtig, dass einfach die Chemotherapie sehr schnell beginnen kann, damit ich nicht so viel Zeit verliere.
Sie sagen gut begleitet, das heißt dann, wo war das? Im sozialen Umfeld oder im Krankenhaus, in Krebsberatungsstellen?
Ich war im Brustzentrum hier in einem Krankenhaus in Leipzig, das war sehr gut, auch direkt auf Station vor der OP, nach der OP, vor der ersten Chemotherapie, weil ich ja gar nicht so wusste, was kommt auf mich zu, wie funktioniert das alles, was sind das für Medikamente, was habe ich möglicherweise dann für Nebenwirkungen. Also ich wurde sehr, sehr gut aufgeklärt, einmal medizinisch. Und ich habe auch im familiären und im Freundeskreis sehr viel Rückhalt und Zusammenhalt erfahren. Also das war auch ein sehr schönes Gefühl, was mich sehr getragen hat in der Zeit.
Das heißt, bei Ihnen hat die Behandlung jetzt angefangen nach der Diagnose. Sie stehen jetzt aber, ich sag mal, noch relativ am Anfang. Wie ist es bei Ihnen finanziell jetzt? Also sind Sie noch in der Phase, in der Sie auch Lohnfortzahlung bekommen?
Ja, also ich habe jetzt noch Lohnfortzahlung, aber bereits mit der Krankenkasse Kontakt aufgenommen. Also demnächst werde ich dann ins Krankengeld fallen.
Anne Weininger ist mit uns in der Runde. Sie ist Leiterin des Sozialdienstes am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Jetzt hat uns Frau Kössler gerade diese ersten Wochen auch geschildert, wie es dann ist. An welcher Stelle setzen Sie üblicherweise auch mit dem Sozialdienst, mit der Beratung an?
Also ich würde an der Stelle sagen, wir versuchen Patienten so früh wie möglich, also zu einem so frühen Zeitpunkt wie möglich ihrer Therapie und ihrer Behandlung hier im Haus zu sehen und zu beraten oder ihnen den Zugang zu unserer Beratung zu ermöglichen. Denn die Erfahrung zeigt, dass je früher wir Patienten begleiten und unterstützen und mit Informationen versorgen, desto angstfreier bzw. Besser gehen sie in die Therapie und desto besser gelingen auch so Übergänge, wie sie jetzt von Frau Köster geschildert wurden, zum Beispiel aus der Entgeltfortzahlung ins Krankengeld. Da helfen Informationen, die durch den Sozialdienst weitergegeben werden, sicher gut weiter.
Es wird immer davon gesprochen, dass die Diagnose Krebs alles verändert. Das heißt, es kommen ja auch erstmal Fragen auf einen zu, mit denen man sich möglicherweise gar nicht so genau beschäftigt hat. Also wie lange bekomme ich die Entgeltfortzahlung? Wann greift das Krankengeld? Was darüber hinaus? Wie lange bekomme ich Krankengeld? Das heißt, wie viel Aufklärungsarbeit müssen Sie da überhaupt auch erstmal machen, Frau Weininger?
Ja, Sie haben das gut beschrieben. Das ist genau die Erfahrung, die wir hier machen. Die allermeisten Patienten waren in ihrem Leben noch nie im Krankengeldbezug oder wenn dann nur wenige Wochen. Für viele ist es die erste schwerwiegende Erkrankung und da braucht es einfach ganz viel Information. Viele wissen nicht, dass nach 6 Wochen die Entgeltfortzahlung endet. Die wissen nicht, in welcher Höhe Krankengeld bezahlt wird und wissen auch nicht, wie sie an diese Leistung kommen, welche Anträge dazu notwendig sind, mit wem Kontakt aufgenommen werden muss. Und durch diesen Dschungel dieser administrativen Anforderungen und der Bürokratie versuchen wir, unsere Patienten zu lotsen und durchzuführen und eben zu unterstützen, dass dieser Weg gelingen kann.
Unser Thema heute in der Agenda: vom Staat zu wenig abgesichert, Armutsrisiko Krebs. Unser Thema an diesem Vormittag hier im Deutschlandfunk. Sie können sich gerne beteiligen. Unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Notieren Sie gerne Ihre Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und wir greifen dieses Thema übrigens auch auf, weil uns dazu auf verschiedenen Kanälen des Deutschlandfunks viele Rückmeldungen, viele Hinweise erreicht haben, unter anderem auch auf unserem Instagram-Kanal. Auf diesem Wege hat sich auch Hanna Kössler bei uns gemeldet, Frau Kössler. Das heißt, es ist so, wir hören das, wie Sie von Ihren Erfahrungen schildern. Sie gehen mit Ihrer Erkrankung ganz offen um. Sie haben in diesem Fall auch auf dem Instagram-Kanal vom Deutschlandfunk gepostet. Hilft es Ihnen, dass Sie tatsächlich auch so, ich sage mal, offensiv, wahrscheinlich ähnlicher auch in Ihrem Umfeld, offensiv von Ihrer Erkrankung berichten?
Ja, absolut. Das ist sehr hilfreich. Einmal habe ich nicht das Gefühl, ich müsste mich jetzt verstecken oder verstellen oder aber es ist auch einfach so, dass ich auch anderen Mut machen möchte, auch sich dementsprechend offen zu äußern. Und natürlich ist es auch ein Medium, um meinen Freunden und der Familie zu sagen, so geht es mir gerade, heute ist ein schlechter Tag, heute ist ein guter Tag. Aber natürlich hilft es mir auch in der Verarbeitung, so wie es mir gerade geht eben.
Das heißt, das Verständnis ist auch ganz anders, weil Ihr Umfeld weiß, dass möglicherweise eben auch schlechte Tage dabei sind.
Ja, ganz genau.
Wenn Sie, ich habe eben berichtet, dass Sie 4 Kinder haben, wenn Sie jetzt auf Ihren Alltag gucken, wie gut gelingt es Ihnen dann auch tatsächlich, dass die Kinder, ich sag mal, den ganzen normalen Alltag leben können, dass die Kinder in die Schule, in die Kita gehen können? Und welche Hilfen bekommen Sie dabei?
Ich habe derzeit keine Hilfe, also keine professionelle Hilfe. Es helfen mir immer mal Freunde aus, die zum Beispiel am Tag der Chemotherapie holt die meinen Jüngsten aus dem Hort mit ab, nimmt den nach Hause und betreut ihn quasi mit ihrem Sohn zusammen. Die sind befreundet. Aber ansonsten stemme ich das gerade alles alleine.
Sie haben eben geschildert, dass Sie jetzt im Moment noch in der Lohnfortzahlungsphase sind. Wann haben Sie das erste Mal auch für sich gemerkt, realisiert, jenseits von gesundheitlichen Folgen, psychischen Folgen, hat das möglicherweise auch gravierende finanzielle Folgen für mich, diese Erkrankung?
Das ging relativ schnell, weil ich mir so überlegt habe, okay, ne, Weihnachten steht vor der Tür, das neue Jahr steht vor der Tür, wie geht es überhaupt mit mir weiter? Wann kann ich überhaupt wieder anfangen zu arbeiten? Auch überhaupt dieser Schritt, okay, ich bin jetzt arbeitsunfähig, das war auch sehr schwierig. Also es war mir sehr schnell klar, dass da durchaus harte Zeiten auf mich zukommen.
Wie ist das mit der Wohnung, mit der Miete?
Aktuell zahle ich die selber. Ich bekomme Unterstützung vom Wohngeld. So, das ist natürlich aber auch so eine Sache, dass ich große Sorge habe. Ich habe, dadurch, dass ich alleinerziehend war, habe ich sehr lange Bürgergeld bezogen. Das ist natürlich auch meine größte Sorge, dass ich wieder in diesen Bürgergeldbezug falle, weil einfach
das Krankengeld plus das Wohngeld plus alles andere, was ich noch bekomme, nicht ausreicht, um das sicher stemmen zu können.
Das heißt, im Grunde auch aus Ihrer Erfahrung des Bürgergeldbezugs in der Vergangenheit fürchten Sie im Grunde in eine ähnliche Phase wieder zurückzufallen?
Ja, natürlich. Ja. Genau, gerade auch diese, was auch die Frau Weininger sagte, dieser administrative Wust, der dann auf mich womöglich wieder zukommt, wenn ich wieder Bürgergeld beantragen muss, wieder diese ganzen Papiere, die ich einreichen muss, das gelingt mir gut, wenn ich gute Tage habe. Aber wenn ich dann überlege, vielleicht gibt es auch mal wirklich schlechte Tage und dann muss ich Fristen einreichen, damit dann auch ich Geld bekomme. Das macht mir durchaus manchmal Bauchschmerzen, ja.
Fristen, Bürokratie, auch das sind Aspekte, über die wir gleich noch sprechen möchten, dass eben mit so einer Erkrankung auch ganz viel an Formalitäten zusammenhängt. Und das wollen wir gleich auch noch vertiefen hier in der Agenda im Deutschlandfunk. Wir reden über das Armutsrisiko Krebs. Anne Weininger, wir haben jetzt diese Erfahrungen, ganz persönlichen Erfahrungen von Frau Kössler gehört. Sie sind sehr lange schon in der Beratung von Krebspatienten tätig. Wenn man gerade auf diese finanziellen Belastungen guckt, ich kann mir vorstellen, da trifft es natürlich auch nicht jeden gleich, sondern welche Gruppen sind da wirklich bei Ihnen auch besonders im Fokus, dass man da drauf schauen muss, dass die eben nicht in dieses Armutsrisiko zu sehr fallen?
Ja, also wir sprechen an der Stelle von sogenannten Risikogruppen, die von der Gefahr, in eine Armut zu rutschen, deutlich eher betroffen sind. Und da ist Frau Kössler, fällt in eine dieser Risikogruppen dadurch, dass sie alleinerziehend ist, also Alleinerziehende, die Alleinverdiener auch, also auch von jungen Familien, wenn es da nur ein Familienmitglied gibt, das Einkommen erwirtschaftet und damit die ganze Familie finanziert, aber auch Rentner, die einen geringen Rentenbezug haben, sind da tatsächlich eher gefährdet. Und wen wir auch immer wieder erwähnen an dieser Stelle sind Selbstständige, die ja in Deutschland privat sich versichern müssen und die womöglich nicht gut genug vorgesorgt haben, auch vielleicht aus finanziellen Gründen, die durch eine Krebserkrankung tatsächlich auch erheblich finanziell gefährdet sind, in eine Armut zu geraten.
Das würde ich gerne noch mal ein bisschen differenzieren. Sie haben jetzt einerseits auf diese Risikogruppen Alleinerziehende, in der Regel sind es die Mütter, die haben Sie angesprochen. Wir haben die Erfahrungen von Frau Kössler eben gehört. Andererseits, Sie haben auch Rentner genannt. Bei den Alleinerziehenden, ich kann mir vorstellen, da ist es relativ schnell eben auch zum Problem bei Alleinerziehenden etwa, die in einem Minijob nur gearbeitet haben, die dann gar keinen Anspruch auf Krankengeld haben, dass da einfach auch das Einkommen wegbricht. Bei den Rentnern, da wird die Rente weitergezahlt, da ist es dann aber eben die Ausgabenseite, die zum Problem wird, wegen der Zuzahlungen, die nötig sind.
Genau, also tatsächlich ist es in Deutschland so, dass die Einkommenseinbußen bei einer schweren Erkrankung oder langem Behandlungsverlauf den größeren Teil ausmachen oder die größere Belastung für Patienten darstellen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch erhöhte Ausgaben, also eine Zuzahlung zu Medikamenten, zu Hilfsmitteln, Kosten für alternative Therapien oder komplementäre Therapien, Fahrkosten, Kosten für die Betreuung von Angehörigen, wie zum Beispiel Kindern, die auf die Patienten zukommen. Bei den Rentnern, mir fällt jetzt aus meiner praktischen Erfahrung ein Fall ein von einem Mann, der eine kleine Rente bezog, mit der er gut über die Runden kam, beziehungsweise wo sozusagen immer am Ende des Monats alles aufging, und der brauchte aufgrund von erheblichen Nebenwirkungen seiner Therapie, die sich über die Haut geäußert haben, er hat eine schwere Hauterkrankung entwickelt als Nebenwirkung seiner tumorspezifischen Therapie. Er hätte eine sehr teure Creme gebraucht, die ihm da Linderung verschafft hätte. Diese war nicht rezeptpflichtig, er hätte sie einfach selber zahlen müssen und das konnte er nicht, weshalb er tatsächlich auf diese Therapie über lange Zeit verzichtet hat, weil er es einfach aus der eigenen Tasche nicht stemmen konnte. Und ich denke, da wird deutlich, dass es eben auch diese Menschen durch eine Erkrankung in finanzielle Situationen geraten, die eine große Belastung darstellen können.
Das heißt, es sind nicht nur diejenigen, die im Erwerbsleben stehen. Das ist in Klammern ungefähr ein Drittel der Menschen, die Krebspatienten sind in Deutschland. Es ist eben auch, wie Sie schildern, Frau Weininger, eben dann auch bei Rentnern eine ähnliche Betroffenheit da.
So ist es.
Um das auch nochmal klar zu machen, diesen Ablauf, die Fristen von der Lohnfortzahlung über das Krankengeld. Also zunächst, Frau Kössler ist in dieser Phase, besteht 6 Wochen der Anspruch auf Lohnfortzahlung. Dann gibt es ungefähr 1,5 Jahre den Anspruch auf Krankengeld, wenn Anspruch besteht. Und darüber hinaus dann, Frau Weininger, was ist dann?
Also das hängt ein bisschen davon ab, wie ein Mensch versichert ist, aber es gibt nach dem Auslaufen des Krankengeldes noch ein sogenanntes Nahtlosigkeitsgeld. Das ist ein Arbeitslosengeld, das geleistet wird, um die Lücke zu schließen zwischen einem Krankengeldbezug und der Rückkehr in die Arbeit oder einem Rentenbezug. Wir sprechen deshalb von Nahtlosigkeitsgeld, weil es eben diese Lücke schließen muss. Dazu muss man sagen, dass hierzu zunächst das Krankengeld ausgeschöpft sein muss. Und aufgrund der langen Behandlungsverläufe, wie sie jetzt ja auch für Frau Kössler ansteht, sind diese Leistungen, also gerade der Krankengeldbezug von 1,5 Jahren, inzwischen häufig nicht mehr ausreichend, um sogar die Primärtherapie, also die erste Behandlung, Akutbehandlung abzudecken. Das ist etwas, was sich sehr verändert hat in den letzten Jahren. Die Behandlungsverläufe sind deutlich länger geworden und da ist der Gesetzgeber und die Sozialleistungsträger haben ihre Leistungen noch nicht angepasst an diese neue Situation. Mhm. Und das spüren wir stark in unseren Beratungen.
Sie sprechen von den sehr langen Verläufen der Behandlung. Das heißt, im Grunde reden wir da von chronischen Erkrankungen auch.
So ist es. Also wir sprechen von einer Chronifizierung der Krebserkrankungen. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, von welcher Diagnose wir da ausgehen. Krebs kann ja sehr, sehr unterschiedliche Formen haben. Aber es ist tatsächlich so, dass die Behandlungsverläufe sehr viel länger sind und zum Teil eben in eine Art Dauerbehandlungssituation übergehen. Und dann würden wir eben von einer Chronifizierung sprechen.
Mhm. Weil ich eben diesen Ablauf geschildert habe, von der Lohnfortzahlung über das Krankengeld dann bis hin möglicherweise zu Rentenversicherungen, die dann eingreifen. Mhm. Wann ist denn wirklich die Stelle, auch was merken Sie in der Beratung, wie schnell gerät man, wie schnell geraten Krebspatienten in finanzielle Not?
Also das geschieht häufig schon mit dem Eintreten des Krankengeldbezugs. Krankengeld ist ja ungefähr 70% des Nettogehaltes und das ist für viele Patienten eben schon zu wenig, um laufende Ausgaben und ihren Lebensunterhalt stemmen zu können.
Mhm. Und das heißt, da müsste es im Grunde auch aus Ihrer Sicht dann andere Formen der Unterstützung geben, um diese Lücke zu schließen?
Ja, oder mindestens müsste diese Versorgung so stabil sein mit dem Krankengeld, dass man sich darauf, dass es in einer Höhe gezahlt wird, die existenzsichernd ist, oder dass es ergänzend Leistungen gibt, die es ja gibt. Und dann muss es vor allem mindestens für die Länge der Behandlung gezahlt werden, sodass Patienten in dieser Zeit sich um ihr Einkommen nicht allzu große Sorgen machen müssen.
Mhm. Hanna Kössler, Krebspatientin, Sie haben uns eben schon Ihre Erfahrungen geschildert und Sie haben uns auch geschildert, dass Sie im Grunde an dieser Schwelle stehen, dann zum Krankengeld. Wenn jetzt Frau Weininger sagt, das ist eigentlich auch eine ganz kritische Phase, gibt es für Sie irgendeine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, schon mal jetzt zu überlegen, wie kann es dann weitergehen, eben über die Lohnfortzahlungsphase hinaus?
Eigentlich nicht. Also ne, ich habe keine Rücklagen, wo ich sagen könnte, das würde das jetzt abpuffern. Ich bin in Beratung auch, was Anträge angeht, wo ich denke, es könnte noch wo ich Leistung habe. Ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass mein Wohngeldantrag relativ zügig bearbeitet wurde.
Mhm.
So, das hilft schon mal sehr. Aber ansonsten ist es im Prinzip, dass ich gucken muss, wie geht es jetzt weiter.
Und Sie haben eben angesprochen, jetzt kommt die Weihnachtszeit, jetzt kommt auch die Phase, in der es um Geschenke möglicherweise geht für Kinder. Das ist wahrscheinlich auch eigentlich gar keine Belastung, die irgendwie außer der Reihe dazukommt, eigentlich eintreten darf.
Nein, bloß nicht. Ne? Also Weihnachtsgeschenke, so das empfinde ich jetzt nicht als Belastung, weil ich das bisher immer gut gestemmt haben konnte. Aber natürlich, wenn man jetzt so daran denkt, ach ja, jetzt dürfte auch jetzt nicht die Waschmaschine kaputt gehen.
Mhm.
Oder nächstes Jahr fahren meine beiden größeren Kinder ins Skilager. Da bin ich auch so, ich denke, okay, da müssen sie auch noch Taschengeld kriegen, ich muss sie noch bekleiden. Ja, eigentlich hätte ich da schon vielleicht vor einem halben Jahr mit anfangen müssen, da wäre ich vielleicht noch sicherer gewesen. Aber naja, Kinder wachsen ja eben, ne? Deswegen ist das alles sehr kurzfristig und das macht mir schon Gedanken, ja, wie ich das stemmen kann einfach.
Und die Planung ist äußerst schwierig und heikel, wie Sie uns schildern. Danke, Hanna Kössler, für diese Erfahrungsberichte bis hierher. Wir reden heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk über das Armutsrisiko Krebs. Vom Staat zu wenig abgesichert, unser Thema heute. Und Sie können sich gerne beteiligen. Sie können uns auch gerne eigene Erfahrungen schildern oder Erfahrungen, die Sie kennen aus dem Umfeld. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Und gleich nach den Nachrichten machen wir hier weiter.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.